Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Heute zu Gast im Interview bei den Steirerstimmen von meinbezirk.at ist der 34-jährige Extremsportler und Freigeist Michael Mich Kemeter. Der gebürtige Dragösser stellt Weltrekorde im Slacklining auf und ist bekannt als Rotpunktkletterer schwierigster alpiner Routen. Ob er im Free Solo balanciert oder den rasanten Abstieg mittels Space Jumping wählt, Mich ruht in sich. Der Mental- und Regenerationstrainer lebt absolut im Moment. Er gibt Einblicke, wie dies auch in tausenden Höhenmetern gelingt. Warum für ihn Sonnenuntergänge genauso magisch sind wie seine Pionierleistungen, erzählt er im Podcast. Mein Name ist Marlies Eichelberger. Ich bin freie Redakteurin bei der Woche Bruck an der Mur und freue mich sehr, diese besondere Begegnung mit den ZuhörerInnen zu teilen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Guten Morgen, danke dir.
Willkommen beim Podcast Steirer Stimmen für die Woche Regionalmedien. Lieber Mich Kemeter, komm ein bisschen vor wie bei einer sehr berühmten österreichischen Radiosendung zu Hause beim Frühstück. Exklusiv mit einem Promi in der Szene.
Na, Promi gibt's keinen. Aber kommt er noch.
Also, wir steigen offiziell ein. Lieber Mich, auf deinen spektakulären Bildern und Videos sieht man Mich Kemeter, den Mann, der übers Wasser geht, den Mann im Mond, den Tänzer über den Wolken und den, der mit den Adlern fliegt. Wie kam es jetzt zur Faszination Slackline? Du hast 2007 damit begonnen und dann zur Faszination Basejumping.
Ja, ich glaube einmal, wenn man träumt, dann träumt man halt hin und wieder größer, also ich zumindest. Und für mich war das halt dann irgendwann einmal der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann Dinge nicht normal machen, und so war das dann auch gleich der Übergang zu diesem Basejumpen erlernen, überhaupt einmal so in der Luft zu spazieren und nicht nur am Boden zu gehen, sondern einfach wirklich Wege zu beschreiten, wo halt vorher noch keiner war. So wie halt jeder anfängt, wenn er was das erste Mal macht, man probiert halt was und dann funktioniert es halt noch nicht. Und das ist halt das Hochinteressante, wenn man sich halt wieder mal als Beginner, als Anfänger fühlt und dann merkt man, wow, aha, da gibt es was zum Lernen, das ist was Schönes. Und beim Basejumpen ist es eher dann schon anders gewesen, da bist du dann schon richtig vorbereitet drauf, durchs Fallschirmspringen, durch deine ganze mentale Einstellung auch, weil der Geist, der tragt dich nur so weit, wie er vorher schon dort war. Also sprich, dort wird der Körper dann auch hinkommen und da gibt es dann auch kein Probieren und Versuchen mehr, sondern da gibt es nur noch Umsetzen. Beim Fallschirmspringen kann man das Neues erlernen und tun. Wenn man da 3.500 Meter rausfliegt, da hat man genug Zeit, man Reservefallschirm und alles. Und dann wird es natürlich ein bisschen ernster, die Geschichte.
Wann hast du dein erstes Slackline in der Hand gehabt? Muss man sich das so vorstellen, du sitzt dann eines Tages im Garten oder im Wohnzimmer und denkst dir so, ja, das wird jetzt mein quasi Beruf?
Ich sitze sehr wenig außer im Auto meistens, sonst bin ich immer auf die Füße unterwegs. Oder mit Spazieren. Nein, das war eine ganz spontane Aktion damals noch in Kärnten in Ferlacht, wo mehrere Freunde gemeint haben, ah, gehen wir Slacklinen. So, was? Slack was? Ja, genau, Slacklinen. Slack heißt nichts anderes wie locker und Leine ist einfach ein Band. Ein lockeres Band zu spazieren. Okay, gehen wir Slacklinen. Mhm. Und gesagt, getan. Das war dann so dieser Startschuss damals. Ist dann echt relativ gut gelaufen und ja, hab halt dann doch mehrere Freunde gehabt, die das öfters mal praktiziert haben und war mit dabei.
Du hast am 24. März einen großartigen Vortrag gehalten im Brucker Stadtsaal zum Thema Magic Moments und hast da verwendet verschiedene Fachbegriffe, Highline, Waterline, Longline. Was steckt da dahinter? Was dürfen wir uns da vorstellen? Und noch viel interessanter, das hat man zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, wie spannt man auf mehreren tausend Höhenmetern so eine Slackline von A nach B?
Ob der Vortrag großartig war, das kann ich von meiner Seite nicht sagen, aber danke. artig, ja, vielleicht, und groß auch. Die Slackline ist 2,5 cm breit, also daumenbreit eigentlich nur. Das Ganze zu spannen auf so einer Höhe, je nach Wind, je nach Wetter, je nach Bedingungen, hat man Eis, hat man Fels, ist natürlich auch ein bisschen Planung im Vordergrund, eben, weil man muss schauen, ist das Gestein dort fest, hat man wirklich Punkte, wo man das verankern kann oder kann man das irgendwo rüberlegen. Und meistens muss man eben dann eben quasi auch schauen, wer da mit dabei ist, kennt derjenige schon aus oder auch nicht. Sind das jetzt da Menschen, die haben das schon zigmal gemacht oder ist das jemand, der das erste Mal macht. Und eine Highline ist von der Bedeutung her nichts anderes als wie ein Slackline in einer Höhe. Und wenn du ohne Sicherung rüber gehst und runterfallst, und dann gibt es sie nicht mehr, dann war es eine Highline. Und bei einer Waterline ist es einfach eine gespannte Line übers Wasser, so wie eine Longline, die Distanz zwischen zwei Fixpunkte am Boden, also zwischen zwei Bäumen. Das sind so diese Überbegriffe von diesen Slacklines. Da gibt es noch Rodeo-Lines, die hängt man dann weiter oben auf und hat man ganz locker nur. Das sind eher kürzere Lines, so wie Jump-Lines, Trick-Lines. Aber das ist nicht so mein Metier, das Springen.
Du hast gerade erwähnt, das Gestein, die Bedingungen, die Natur. Wie schaffst du das, da Vertrauen zu haben, dass das hält? Und dieses Vertrauen in die Umgebung, weil du hast erwähnt, es gibt Gefahr, die kommt sozusagen von außen. Und die andere Gefahr, unter Anführungsstrichen, die Angst, die kommt von innen. Gehst du da dann hin, verbindest du dich mit dem Berg quasi? Das hat zum Beispiel die Gerlinde Kaltenbrunner schon mal erwähnt in einem Vortrag, dass sie sich da wirklich vor Ort total mental reinversetzt. Oder wie schaffst du da das Vertrauen und die Verbindung zu dem jeweiligen Ort? Gehst du nicht einfach drauf los, oder?
Meistens geht man halt einfach mal hin und schaut sich das vorher an. Dann weiß man, was man mitnehmen sollte. Und wenn man es dann wirklich aufspannt, dann kommt sowieso wieder alles anders. Da klopft man das dann ab mit dem Hammer beim Gestein und schaut, ob das wirklich eine feste, kompakte Felszonen sind, wo man das da einbohrt oder verankert, beziehungsweise eben auch dann die Gegebenheiten vor Ort, diese ganze Tiefe, diese ganze Luft rundherum einfach mal wahrzunehmen, anders wahrzunehmen, weil man ja doch dann da draußen ist und nicht mehr an einem festen, ich würde mal sagen, Ufer, sondern man geht ja wirklich in die Leere hinaus, wo dann einfach doch die Vorbereitung schon so wichtig ist und das sind halt doch nur Sekunden davor, wo du dich da halt noch kurz hinsetzt, das visualisierst. Und dann druckst du irgendwann einmal einfach nur noch auf Play. Und das ist immer ein spannendes Thema, wenn du probierst eine Slackline on-site, das heißt nichts anderes, als wie im ersten Versuch, ohne zu wissen, was auf dich zukommt, rüber zu gehen und vertraust natürlich auf deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, das da richtig schön installiert haben und dann funktioniert das schon.
Es gibt den Spruch, Angst beginnt im Kopf, Mut auch, ja? Wenn man die Bilder sieht, wenn man die Videos sieht, ist es total mutig für einen Laien. Es ist für den Zuschauer, also aus meiner Perspektive würde ich so sagen, auch total fesselnd und der absolute Sprung aus der Komfortzone, immer und immer wieder. Und ich habe es gelesen in einem anderen Interview, du kannst es nicht mehr hören, Adrenalin-Junkie, das ist das, was den Leuten immer unterkommt. Du sagst, um das geht's nicht, es geht ums Ruhigsein, es geht ums Stillsein, ja? Es geht ums Mutigsein und Stillsein. Wie kannst du das beschreiben? Wie kriegst du die Stille in diesem absoluten, für einen Laien, Adrenalin-Stress-Moment?
Das ist eine gute Frage, nämlich die wichtigste. Diese Tools, die kann man sich mühsam erarbeiten. Die kann man schon präsentiert bekommen, in Vorträgen, in mentalen Trainings, Gesprächen, aber für sich selbst das herauszufinden, um das wird es gehen. Genau um das wird es gehen. Diese Stille, die man wirklich hat in sich, wenn man meditiert. Und für mich ist Slackline auch nichts anderes wie Meditation oder Bassjumpen, weil du bist einfach so fokussiert auf diesen Moment, so fokussiert in dieser Welt, die da gerade vor dir abläuft, weil da gibt es rundherum nichts anderes. ist kein davor, danach. Da gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft. Das ist eigentlich das Hochinteressante, wo alle Sinnesorgane, wo alle Sinne so geschärft sind, wo du einfach wirklich merkst, du kriegst es gar nicht rundherum so richtig mit, weil du bist mit dir selbst so beschäftigt. Ja? Und je nachdem, wie gut dass du schon gewisse Dinge kennst, natürlich auch mit was für einem Anspruch und Grad, Klasse, je nachdem, mit was für einem Stil, dass du gewisse Dinge machst, hängt dir das dann auch wieder ab von der Umsetzung. Wie schnell kannst du das auch umsetzen? Und das ist dann halt einfach eine Energiefrage. Habe ich genug Energie an dem Tag, dass ich das wirklich mir zutrauen kann? Und da stellt sich dann auch wieder die große Frage, kann ich das? Weil das Können ist des Dürfens Maß. Und das ist ein sehr philosophischer Satz, aber wenn ich weiß, dass ich was tun kann, dann darf ich es mir auch zutrauen. Und genau um dieses Vertrauen geht es eben dabei. Und da kann Angst ruhig dabei sein. Angst ist ein guter Freund von mir, Wegbegleiter. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich auch kein Interview mehr da machen, kein Podcast. Weil wenn ich nur auf das vertraue, ohne dass ich auf die Angst höre, dann wird es irgendwann gefährlich. Mhm. Weil Gefahren sind von außen, sind dann objektiv, die sind eher da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen hohen Berg gehe, dann habe ich sicher mehr Gefahren von außen, als wie ich bin jetzt da von einer Slackline unterwegs, wo nur Windböe kommen könnte. Wo ich eher auf das vertrauen sollte, was von innen kommt. Und das hat dann eher doch was mit den eigenen Ängsten zu tun. Aber auch mit dem Mut, es wird kein Mut geben, wenn es keine Angst gibt. Und umgekehrt.
Ja, philosophisch. Bleiben wir kurz philosophisch. Wenn du sagst, Angst, Mut ist von innen. Bei dem Vortrag ging es auch ums Warum, ums gute Gefühl.
Warum nicht?
Auf der Suche nach dem guten Gefühl. Warum macht man das? Was ist das gute Gefühl bei dir? Ist das gute Gefühl ein Weltrekord? Ist es eine neue Route? Oder geht es überhaupt nicht um solche Maßstäbe?
Für mich ist es gleichwertig, ob ich einen schönen Sonnenuntergang anschaue oder ob ich jetzt ein Hochgefühl erlebe von einer Slackline, die ich ohne Sicherung gehe oder von einer Kletterei, wo ich mich jahrelang darauf vorbereitet habe und dann mit oder ohne Sicherung kletter oder irgendwo runterspringe oder mit Freunden einfach ganz gemütlich einen Tee trinken bin, irgendwo am Berg um. Für mich hat es eigentlich in dem Sinn keine Wertung, sondern es geht wirklich um den Moment, wo ich einfach merke, wo ich schon immer war's. Alles ist begrenzt in seiner Zeit. Alles hat seinen Moment da. Und für mich ist das ganze Leben einfach ein Tag. Nicht mehrere Tage, weil es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Und das Unterbewusstsein, das schläft einfach nie in der Richtung. Das bewusste Sein, ja, das braucht dann Ruhephasen. Aber das Unterbewusstsein ist immer aktiv. Und das ist das Hochinteressante bei diesem Moment, wie du dich dann anders kennenlernen darfst, auch mit Menschen, die halt da neu dabei sind oder mit Menschen, denen du schon die letzten Jahrzehnte verbracht hast. Und das ist eigentlich da dieses Spannende in sich, dass das immer wieder anders ist, auch wenn man glaubt, man weiß schon, wie man funktioniert. Aber es ist dann doch immer wieder doch was Neues.
Jetzt sagst du gerade, du bzw. die Menschen um dich herum, bist du so der Einzelgänger? Kann man solche Unternehmungen komplett alleine überhaupt durchführen? Oder bist du in der Gruppe unterwegs? Seid ihr da immer im Austausch mit so Gleichgesinnten? Brauchst du ein Team, was dich da unterstützt? Wie darf man sich das vorstellen?
Natürlich ist es schön, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die auch so viel Freiraum haben. Sie so viel Freiraum geschafft haben, dass sie einfach unterwegs sein können, wenn sie möchten und nicht irgendwo ortsgebunden sind. Und wenn sie ortsgebunden sind, ist es natürlich auch schön, wenn man diese Menschen besuchen geht. Und da ist es dann egal, wenn man sie jetzt einmal 2 Jahre nicht gesehen hat, das kommt man dann wieder vor, fast wie wenn es am Tag davor gewesen wäre. Und das sind halt auch spezielle Menschen in meiner Welt, die halt doch diese Dinge anders leben, als wie halt viele andere. In dieser getakteten Gesellschaft, wo einfach Entschleunigung, Entstressung Hauptthema von ihnen ist. Und diese Balance, die wird gelebt, die wird einfach anders auf den Punkt gebracht und das ist einfach schon schön, immer wieder zu spüren, was das auch bedeutet in einer Zeit, wo doch die Menschen einfach nicht mehr aktuell wirklich wissen, wo sie zu Hause sind, weil wenn du aktuell nicht weißt, wo du zu Hause bist, dann bist du eigentlich nirgends zu Hause. Und das ist auch das Schöne bei mir, dass ich auf der ganzen Welt mich zu Hause fühle. Und na klar, ist das Mürztal, Dragös, mein richtiges Zuhause und die Steiermark, wo ich schon jedes Mal wieder dankbar bin, wenn ich retour komme, wenn ich da bin. Was für wunderschöne Juwele, dass wir eigentlich da rundherum haben. Inmitten der Berge. Wie still das einfach auch sein kann. Und das schätzt man dann halt auch ganz anders wieder, wenn man diese Dinge anders belichtet. Auch, dass man das Wasser aus der Leitung trinken kann. Also Kleinigkeiten, die doch riesengroß sind. Und im Endeffekt ist das Reisen doch eine andere Weiterbildung für mich persönlich. Also wenn ich jetzt da auf einem sitze, wo ich wieder ortsgebunden bin. Aber so hat jeder, glaube ich, seinen eigenen Zugang zu diesem Ganzen, überhaupt zur Welt anschauen.
Du hast jetzt Heimatverbundenheit angesprochen. Es geht die ganze Zeit, sage ich mal, in der großen Überschrift auch um Achtsamkeit. Was sind so deine Hauptwerte? Was ist für dich ein Wert?
Ja, ich habe mir da ziemlich viel Gedanken gemacht, über Werte frei zu handeln und zu agieren und auch einfach auch zu leben, weil schubladieren kann man gleich mal schnell was. Doch das Ganze zu verstehen, eine Einsicht bekommen und nicht einseitig sein, das bedarf doch einer längeren Ausübung, weil Wissen tut es das Unterbewusstsein nicht. Man muss es auch dementsprechend einfach erleben. Und gerade bei dem Thema Achtsamkeit, die meisten Unfälle passieren, weil man kurz im Moment nicht aufpasst hat. Ja, genau. Und was ist da in dem Moment passiert? Ich war aber anders. Ich war in der Vergangenheit, ich war in der Zukunft, ich war nicht im Jetzt. Und genau solche Dinge, solche Momente kann ich mir nicht leisten. Und habe das bei sehr vielen Menschen miterlebt. Die gibt es heute nicht mehr wegen Unachtsamkeiten. Und genau das ist einfach eins von diesen wichtigen Themen des Jahres, Regenerationstrainer behandle, weil am Anfang hast du noch Regeneration und ist freiwillig und das andere ist dann die Reha zum Beispiel, wenn du wirklich einfach dann schaust, dass du wieder retour kommst in dein Leben, wo sich dann die Werte auf einmal wieder verändern, wo es dann um Gesundheit geht, um Wohlbefinden, um seelisches Wohltun und diese Themen zu behandeln. Da hängt es ja davon ab, ob man das wirklich lebt oder ob man das wirklich nur von einem Blatt Papier lernt. Und ich lebe das halt doch schon einige Jahre. 2007 war das da jetzt angesprochen vorher mit dieser Slackline. Und auch viel weiter davor noch als Leistungssportler mit den Pistolenschießen, wo ich einfach gemerkt habe, du kannst nur im Moment jetzt da sein, wenn du das auch wirklich zulassen kannst. Weil gewisse Dinge, die kommen nicht dann, wenn du das erzwingen möchtest. Das kann nicht funktionieren. Und das ist einfach dieses spannende Thema. Auf gewisse Dinge muss man einfach vertrauen. Trust the process. Und dieser Prozess, der ist langwieriger, der beschäftigt uns, diejenigen, die das halt wollen, ein Leben lang.
Das eine ist das Mentale. Du bist auch Mentaltrainer. Und das andere ist aber auch das Körperliche. Ja. Wie ist deine Ernährung? Wie nährst du dich? Was gibt es für dich eine Routine? Wie hydrierst du dich, wenn du zum Beispiel mehrere Tage in der Wand drinnen bist? Wie darf man sich das vorstellen?
Ich bin da ziemlich schlicht, weil weniger ist oft mehr. Genauso ist es auch bei der Ernährung. Ich schaue, dass ich nicht zu einseitig bin. Aber andererseits beginne ich halt meinen Tag basisch. Ich schaue, dass ich einen Basenüberschuss erzeuge, sodass man halt einfach von diesem sauren, von diesem übersäuerten Zustand einfach schneller wegkommt. Und wenn man so wie doch hin und wieder, hat es Jahre gegeben, da bin ich 300 Tage im Klettergurt gehängt, da merkt man dann halt doch schon, dass das den Körper brutal übersäuert. Und du kannst das nur wieder neutralisieren, eben mit der Ernährung und dann mit deinen Gedanken. Also sprich, kein Stress, diese Entstressung, die findet ja nur dann statt, wenn wir mal unser Hirn abschalten lassen können, ohne bewegte Bilder, ohne Töne und Geräusche, wo wir wirklich in der anderen Hirnhälfte unterwegs sind. Und das sind eigentlich diese Hauptthemen, die ich von in der Früh weg behandle, mit einer Morgenroutine, wo ich den Körper durchbewege, über einen Basentrunk in der Früh. Und wenn es nur normaler Kräutertee ist oder heißes Wasser mit Zitrone, ist schon ein ganz anderer Start und qualitativ hochwertiger war in den Tag hinein. Weil wir wissen, der kleine Tag, der Tag ist der kleine Bruder des Jahres. Und das sollte es eigentlich auch vermehrt gehen, bei meinen Seminaren diesen Menschen bewusst zu machen, wie wichtig eigentlich Ernährung ist. Weil das sind wir. Wir bestehen aus dem, was wir zu uns nehmen. Es ist immer locker, leicht dahergeredet. Doch gelebt werden ist eigene Kunst. Weil gerade das Thema Regeneration ist in der Gesellschaft nicht angenommen. Hast nichts Besseres zum tun, als wie regenerieren. Hast sonst nichts zum tun. Und das sind einfach genau diese Themen, diese Entschleunigung, diese Entstressung wieder zu leben. Die Regeneration ist ja nichts anderes, dass sie deine Arbeit zwar nicht ersetzt, aber sie ist die andere Hälfte.
You cannot pour from an empty cup, gell?
Ja, je nachdem, ob man daraus getrunken hat oder es verschüttet hat.
Kleiner Sprung jetzt vom Thema Ernährung. Du hast 63 Nächte in einer Wand verbracht. Das hat mich irrsinnig beeindruckt, diese Aussage. Wie schaffst du das? In dem Fall ging es um eine Kletterroute. Jedes Kaiserschmarrn, wenn ich das richtig notiert habe. Das ist eine der schwierigsten Alpinrouten der Welt. Die hast du dir offensichtlich ganz genau angeschaut, ja. Und ich habe dann aufgeschnappt dieses Wort Selbstgesprächstherapie. Jetzt hängst du da diese 63 Tage in der Wand. Wird man da nicht irgendwann wahnsinnig? Was besprichst du da mit dir? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Spannende bei der Tour ist, dass das doch jemand angefangen hat. Also die Tour ist im Gesäuse, in der Dachl-Nordwand. Und der das Gesäuse kennt, weiß, wie lange man da rauf geht. Unterhalb vom Hochtor. Und 1986 hat es jemand versucht, ein sogenannter Wiener, Horror-Alfi wurde er genannt, Alfred Fachet, hat 2 Jahre lang probiert, diese Tour zu erschließen, ist aber dann am Eiger in der Eiger-Nordwand verschollen, ist nie mehr aufgetaucht. Und dann 2015 bin ich mit dem Jürgen Reimeller dort in diese Wand hinein und habe das erste Mal versucht, überhaupt einmal so weit zu kommen, wie damals der Alfi war. Ist uns gleich gelungen am ersten Tag und der Jürgen wollte dann nicht weitermachen. Genau, und dann war ein riesengroßer Felssturz, wo ein Tennisball großer Platz runtergebrochen ist, also ein Felsbrocken in diesem Ausmaß und hat diesen ganzen Weg pulverisiert. Und da wollte dann keiner raufgehen im Jahr 2016, so wie im Jahr 2017. Ich habe keinen Partner gehabt, bis ich mich dann selber entschlossen habe, okay, jetzt machst du das allein. Du packst dein Zeug zusammen und machst das einfach. Genau, und in der Vorbereitung liegt eigentlich schon mal das meiste A und O, dass man nur genau das mitnimmt, was man wirklich braucht. Dann waren es 35 Kilo und dann waren es nochmal 70 Kilo an Equipment, das man halt doch für so eine 400 Meter lange Tour benötigt, wenn man in der Wand schlafen möchte. Und dadurch, dass es halt der jüngste Nationalpark in Österreich ist, habe ich halt da dementsprechend keinen Müll, keinen Impact hinterlassen wollen. Und es ist dann schon ein spannendes Thema, wenn du dann nochmal 11 Tage in der Wand bist. Auch nicht am Stück, sondern das war auf 3 Trips verteilt und eine neue Tour kreierst. Was das mit dir macht da? Andererseits die Witterung, die Sonne, du bist da in der Wand, kannst dich nie wirklich bewegen, hast jeden Tag nur knallrote Augen wegen diesem Bohrstab und bist froh, wenn du einfach nur umfallen kannst und schlafst. Und am nächsten Tag geht es wieder los. Und deine Finger sind riesengroß, geschwollen, dick. Das macht dann schon ein bisschen Unterschied, wie lang bin ich da drin, wie gut kann ich mich erholen. Und diese 64 Nächte, die ich da drinnen verbracht habe, die waren verteilt auf 3 Jahre. Und es hat wirklich 10 Tage gedauert, am Stück war ich da drinnen, bis ich damals diese erste Rotpunktbegehung gemacht habe von dieser Tour, Weg durch Hedis Kaiserschmarrn, wo der Name auch von diesem Alfi kommt, wo die Hedi damals die Hüttenwirtin war auf der Heindlker Hütte und reichlich Kaiserschmarrn im Koch hat für die Wiener Jungen und hat ihrer das als Hommage gewidmet mit diesem Tournamen. Und so habe ich den auch beibelassen. Ja, und in weiterer Folge sind es dann wirklich so viele Nächte waren, weil ich wollte das Ganze in einem Tag klettern, von unten bis nach oben. Das hat dann funktioniert.
Und hast dann Selbstgespräche geführt?
Ja, eigentlich bist du dann meistens, wenn du das Ganze tust und erlebst, immer mit dir in einer ganz eigenen Connection, Verbindung und du sprichst unterbewusst mit dir, du sprichst mit dir, wenn was runterfällt, weil du weißt, du bist jetzt derjenige, der das da gerade verursacht hat. Es gibt keinen anderen Menschen, du bist für alles selbst verantwortlich und das ist einfach so schön, weil es geht bei solchen Aktionen so viel schief, auch wenn man es nicht hervorbeschwört, auch wenn die Gedanken so gut sind, daraus passieren einfach Dinge, die dich immer auf die Geduldsprobe stellen, egal wie müde du bist, egal wie achtsam. Und das hat einfach so einen gewissen Reiz jedes Mal für mich, weil es ist immer wieder einfach aufs Neue spannend, wann was wie passiert. Ja, und dann spricht man hin und wieder halt mit sich selbst. Oder auch nicht. Oder hat Musik am Laufen. Und singt Musik.
Die Routen haben ja generell sehr spannende Namen, wie ich deiner Webseite entnehmen durfte. Ja, also da gibt es nicht nur den Kaiserschmarrn, sondern auch die Tortur oder Noble Blässe und so weiter und so fort. Oder in Frankreich Tom et Jury, Tom und ich lachen. Vergebt ihr das selber, diese Namen? Wer vergibt die Namen?
Der Erstbegehr, beziehungsweise Erstbegehr bedeutet, er kann es einbaut haben. Oder der, das halt dann als erster Rotpunkt geklettert ist, also sprich ohne Stürzen von unten nach oben. Aber meistens ist dann eigentlich schon derjenige, der das als erster Rotpunkt macht, der hat dann nochmal die letzte Wahl, wie es wirklich heißt. Und die Noble Blässe war so eine Tour in Mützner, wo ich damals die Tour angerichtet habe, von unten hat es nicht funktioniert und dann eben von, weil ich auch einfach sehr blass war und bin bei gewissen Stürzen, dann unterhalb bändert waren, Felsbänder und Grasbänder, wo ich draufgestützt bin und habe das dann eben lassen nach 70 Meter und die Tour dann doch 180 Meter und bin dann von oben rein und habe das dann von oben fertig gebohrt und beim Klettern war das dann vom Sonnenstand her so, dass ich an der Wand war ich im Schatten und wenn ich den Kopf rausgestreckt habe nach hinten, war ich in der Sonne und deswegen hat der Name Noble Blässe perfekt gepasst und das. Auch bei dem Dachinierer zum Beispiel in der Dachl-Nordwand ist das auch ein wundervoller Name. So wie auch mit Don't Slip and Fall, If You Can Jump and Fly, ist ein bisschen längerer, weil das so eine Plattentour ist auch im Verdun. Und da gibt es doch einige, doch sehr spezielle, wie die Tortur, wo das Tor am Schattenspitz von der Südwand zur Nordwand rüber quasi das Portal ist. Und diese Tour war halt einfach meine erste richtige Merselingen von unten erschlossen. Und das hat einfach wirklich so lange gedauert, dass es eine Tortur geworden ist. Ja. Und das Tor wieder zur Tour zurück, vom Schatten wieder in die Sonne, war halt dann einmal sehr spezieller Übergang.
Das heißt, du bist de facto Namensgeber der meisten Routen, die genannt sind, die du erreicht hast. Ja, super.
Genau, das ist eigentlich schon das Schöne. Oder wenn man das halt teilt dann mit dem Partner, wenn man das gemeinsam macht.
Jetzt hast du gerade gesagt, Jump and Fly. Das ist eine gute Überleitung zum Base Jumping. Die Message war ja, warum runtergehen, wenn ich runterspringen kann?
Das Knie schonend, ja.
Jetzt ist es aber irrsinniger Höhenmeterverlust, ein rasanter auch. Wird man da nicht komplett schwindelig? Wie ist das? Abgesehen von der Überwindung überhaupt zu springen. Wie fühlt sich so ein Base-Jump an?
Am Anfang still, so wie jetzt. Stille ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man sich dann nochmal vorbereitet. Schwindlig, wenn es ein Schwindlig vorkommt, dann ist es gescheiter, man springt nicht. Das ist einmal das Allerwichtigste, das einzuschätzen. Passt es für dich in dem Moment oder passt es für dich nicht? Und das, was du erlernt hast, kannst du umsetzen. So schlicht es klingt, so komplex ist das Ganze auszuführen. Wenn ihr mal da Videos anschaut heutzutage, egal wo und was für ein Bereich, mit was für einer App, da geht es immer nur um höher, schneller, weiter, und um das soll es eigentlich nicht gehen. Und das ist eigentlich auch nicht die Message, die jeder verbreiten möchte. Das Warum, ich sage nur, warum nicht. Für mich gibt es da kein Warum, ich das mache, sondern das kommt aus einem Außer oder das kommt aus einem nicht Außer. Es ist wie wenn du ins Auto reinsetzt und hast ein schlechtes Gefühl, dann hat es ja was damit zu tun, dass du schon was anderes damit assoziierst, einen Unfall oder was auch immer, der vielleicht gar nicht mit dir zu tun hat. Und das ist halt auch diese Bewusstwerdung von außen oder von innen. Kommt es jetzt da von innen nach außen, wo du wirklich merkst, okay, mir geht es dabei nicht gut, aber ich mache es trotzdem, nur dass ich cool dastehe. Oder ich mache das jetzt da quasi von innen nach außen, weil ich merke, ich überwinde gewisse Ängste, die mich da beschäftigen. Und ich bin in dem Moment dann so stark und mache das. Oder ist es einfach ein Gefühl, wo doch einfach eine Verbundenheit da ist, wo du einen Übergang schaffst in diese Welt, wo wir einfach nichts verloren haben. Wir sind keine Vögel. Sicher, fliegen ist wunderschön, darüber nachzudenken, durch die Luft zu gleiten. Wer hat den Traum noch nicht gehabt, wo er runtergefallen ist in sein Loch oder in den Träumen geflogen ist, wo er merkt, wow, auf einmal saugt es in die Tiefe. Und so ähnlich fühlt sich das natürlich das an bei den ersten Sprüngen. Wenn man ein bisschen mehr routinierter ist, wird es natürlich weniger, dass man dieses Gefühl nicht mehr so intensiv spürt. Man kriegt es ja viel mehr mit. Du bist ja viel bewusster am Tun und da und kannst es noch ein bisschen besser leiten, weil wenn du dann doch eher immer wieder schon drüber nachdenkst, was kann passieren, wenn das jetzt schief geht, dann bist du nicht mehr fokussiert. Und das ist dann quasi, was du als schwindlig wahrscheinlich bezeichnen möchtest. Da sind diese Momente dann einfach auch sehr speziell, wenn der Puls raufgeht, wo du weißt, Adrenalin kommt, was ich gar nicht mag. Leider, weil ich mag das eher doch sehr harmonisch mit mir und ausgeglichen. Und Adrenalin hemmt einfach auch so viele Bereiche. Gewisse Bereiche im Kopf werden abgeschalten, weil du doch in einer Notsituation bist. Und da funktionierst du halt dann doch auf einem ganz anderen Energielevel wieder. Natürlich weißt du auch ganz genau, wenn du da jetzt da in 5 Sekunden runterspringen wirst und du zählst für 5, 4, 3, 2, 1 und du springst dann, dass du in dem Moment, wo du dann den Schirm aufmachst, mit allen Eventualitäten umgehen darfst, musst, wenn der Schirm verkehrt aufgeht, musst du sofort agieren. Da gibt es keine Zeit zum drüber nachdenken, sondern da tust du einfach. Und das sind einfach genau diese Dinge, auf die man vorbereitet sein sollte.
Habe ich nicht gewusst, dass der Schirm verkehrt aufgehen kann. Hilfe.
Wahnsinn. Nicht nur verkehrt, sondern immer quasi mit Line-Twist. Das heißt, es ist nichts anderes, als wenn sie die Lines nachher noch eindrehen unter dir. Das heißt, du kannst es noch weniger steuern. Und wenn dann halt irgendein Objekt in der Nähe ist, sei es die Felswandbäume oder was auch immer, der Fluss, dann wirst du dort einfach nicht hin, sondern wirst du so schnell wie möglich deine Richtung korrigieren und dorthin fliegen, wo der Landezone ist. Genau. Und das Ganze sieht man halt bei diesen anderen Videos meistens nicht, weil da geht es eher mehr um diese Verbreitung von ja, höher, weiter, schneller.
Höher, weiter, schneller, ja. Höher, länger, schwieriger bei dir vielleicht eher, oder? Inwieweit geht es für dich noch um Leistungsoptimierung als solches, beziehungsweise hast du auch das Wort Perfektion im Vortrag ein paar Mal verwendet? Gibt es Perfektion? Was ist perfekt?
Ich habe das lange unterschätzt, was Regeneration für mich bedeutet. In den 20ern war es noch wurscht, Anfang 30 habe ich dann schon gemerkt, dass es doch hin und wieder ein bisschen zwickt und zwackt. Genau, egal wo, ob es die Gelenke sind, ob es die Muskeln sind. Gewisse Dinge ändern sich auch mit deiner Anschauung. Nicht nur, wenn dann einmal ein gesundheitlicher Zustand nicht mehr so da ist, wie er früher mal war, wo du es einfach lockerer weggesteckt hast. Und da ist die Regeneration für mich einfach eins von diesen wichtigsten Themen, die ich gerade perfektioniere in dem Ausmaß, wo ich merke, wow, es tut so gut, ich möchte es teilen. Und Dinge wie eben in diesem Ausmaß zu leben, zu erleben, zu tun, das bedarf halt einen riesigen Energieaufwand. Und dieser Energieaufwand ist ja nicht zum Unterschätzen, was der dann im Nachhinein hinterlässt. Bei gewissen Free-Solo-Aktionen bist du erst wirklich am nächsten Tag, am übernächsten Tag richtig müde. Du bist mental ausgelaugt oder sogar am dritten Tag. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Wie regeneriere ich, wo schöpfe ich einfach auch meine Kräfte wieder? Wie stelle ich meine verbrauchten Energien wieder her? Und das sind einfach diese spannenden Themen, mit denen ich mich doch schon länger auseinandersetze und wo ich mir jetzt eben in näherer Zukunft auch mit Seminaren mehr widme, wo um dieses Thema Regeneration ein bisschen mehr neu entstehen wird in meinem Leben. Auch in meinem Buch, das ich gerade schreibe, ist das ein Hauptthema. Und es ist doch sehr intensiv, jedes Mal sie wieder neu kennenzulernen. Und für mich ist das eine schöne Erfahrung, eine wunderschöne.
Wie schöpfst du Energie konkret? Gibt es Beispiele?
Für mich ist die Stille auch sehr wichtig und das Alleinsein. Somit auch die Frage von vorher. Ich bin schon Einzelgänger, aber ich bin auch sehr gerne mit Menschen unterwegs, wo ich einfach auch merke, die wollen das auch so leben. Nicht so jetzt, okay, jetzt haben sie 3 Wochen Urlaub im Jahr und die müssen dort und dahin und alles erzwingen. Nein, für mich geht es eher mehr darum, das wirklich auszukosten auf einer anderen Art und Weise und einfach auch draußen zu sein, in der Natur, nicht in räumlichen Gebäuden, wo ich einfach merke, ja, bin ich halt da, aber eigentlich bin ich schon eigentlich lieber draußen und lebe das Ganze einfach viel intensiver im Einklang von der Natur. Aber mit den Jahreszeiten zum Beispiel, wenn man das so ein bisschen hernimmt, da mit dem Frühling, wo der Körper quasi erwacht in der Früh nach dem Winter, wo er gut genächtigt hat, wo es dann losgeht im Sommer schon mal mit einer kräftigen Arbeit oder geistige Arbeit und Betätigung wieder langsam hin in den Herbst, wo man doch wieder abschalten kann. Und wenn man das so über den Tag eben quasi verteilt, dann merkt man gleich mal, wo hat jeder seine Schwächen und seine Stärken. Und für mich geht es halt einfach auch, dass man seine Schwächen natürlich stärkt. Klar, die Stärken sollte man auch nicht außer Acht lassen. Und Perfektion anzustreben ist ein gefährliches, aber ein wunderschönes Thema, weil das ist halt einfach also eine Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn hin und wieder. So diese Bewusstwerdung, das Bewusstsein.
Gleich geht es weiter beim Steirer Stimmen Podcast von meinbezirk.at. Heute zu Gast Michael Michkemeter, Free Solo Slackliner, Kletterer, Mental- und Regenerationstrainer. Er nimmt uns mit auf eine Reise in seine besondere Welt des Extremsports.
Du hast jetzt gerade ein Buch erwähnt und die Seminare schon ein paar Mal. Sind das jetzt deine kommenden Projekte? Wo werden wir dich sehen, erleben? Und wie stellst du dir die Seminare vor? Wird da dann auch balanciert?
In näherer Zukunft auf ServusTV. Bergwelten wird dieses Jahr ein Porträt über mich bringen. So wie man das halt doch schon kennt von mir, ein bisschen was ich gemacht habe, aber halt nur ein bisschen mehr dahinter, wo ich herkomme. Mit diesen Seminaren im Thema Regeneration ist es für mich doch seit einigen Jahren sehr wichtiger, dass ich da immer wieder mit dabei bin, mit Solomon zum Beispiel. Solomon gibt es seit über 30 Jahren, gegründet von Franz Mühlbauer, der auch Steirer ist, der dieses Thema von der Pike auf lebt, verbreitet, wo ja meine Ausbildung abschließen werde, als Regenerationstrainer und auch schon sehr viel dabei war bei gewissen Seminaren, wo es um das Thema Slackline und Balance im Arc gegangen ist. Auf das freue ich mich schon, dass ich da mein eigenes Standbein nebenbei noch aufbaue gerade. So wie mit diesem Buch, das doch schon einige Jahre in Arbeit ist. Das erste Buch ist mir leider gestohlen worden, das gibt es leider nicht mehr. Das ist digital so wie handschriftlich weggekommen, wie ich damals ins Auto einbrochen worden ist in Südfrankreich, wo das Auto dann leer war. Und somit freue ich mich einfach auch auf die Zukunft in diesem ganzen Segment, weil Extremsport schaut zwar nur extrem aus, ist es aber nicht, sondern ich möchte eigentlich diese Kombination mal ein bisschen den Menschen näher bringen, was das einfach auch bedeutet, zu entschleunigen wieder. Und wir sind alle Weltmeister im Arbeiten, nur das Entschleunigen haben wir schlichtweg noch nicht gelernt, das Regenerieren. Da fehlt es uns und das ging uns einfach. Dass wir das einfach mal für uns mal herausfinden, wie viel braucht es? Wie viel braucht es für was? Und da gibt es auch verschiedene Säulen der Gesundheit, die Säulen, auf denen wir eigentlich auch stehen. Und das Ganze in regenerativen Seminaren da wieder zu bringen, mit den Menschen zu leben, zu spüren, das dauert dann 5, 6 Tage. So lang ist eigentlich die Dauer von einem Seminar, was wirklich in dem Sinn macht, weil du einfach dann wirklich nach 2, 3 Tagen einfach merkst, wow, da ändert sich was. Ja, und mehr dazu bald. Ja.
Wir sind gespannt. Nein, wir sind entspannt. Jetzt habe ich dir viele Fragen gestellt. Gibt es eine Frage, die du dir selbst stellst?
Nein, aber ich stelle dir eine Frage. Du hast doch auch schon mal ein Buch geschrieben, oder? Die Weltreise ins Bewusstsein.
Ja.
Du hast dir damals entschlossen dazu, dass du dein Leben wahrscheinlich auch umkrempelst, in gewissen Arten und Weisen. Und da ist dann dieses Buch entstanden, oder in dem Prozess, oder davor schon, oder danach?
Es hat begonnen, meine bisherigen Erfahrungen und so Reflexionen am Weg in Kurzgeschichten aufzuschreiben. Das Buch war zu groß, aber eine Kurzgeschichte und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Das war eine andere Herangehensweise. Ich glaube, vielleicht vergleichbar mit einem Schritt nach dem anderen.
Ich lese da gerade Zufriedenheit. Mit sich, ohne Neid und Missgunst, wäre das Ziel. Ja, die Zufriedenheit, die möchte ja gelebt werden. Also, das war immer der Leitspruch von meiner Uromi zum Beispiel. Die ist 94 Jahre alt geworden und die hat das bis zum letzten Tag eigentlich auch gelebt, eben zufrieden zu sein. Und das ist auch diese Message, die ich da einfach auch mitgeben möchte, die auch, glaube ich, so ein bisschen der Quintessenz von deinem Buch Weltreise ins Bewusstsein, ins bewusste Sein ist.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Friede, Zufriedenheit. Ich glaube, das ist auch dieses gute Gefühl in jedem drin, das wir suchen, das wir in der Welt brauchen. Lieber Mich, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute für deine neuen Projekte. Viel Stille.
Danke, Marlis. Das wünsche ich dir auch bei allen diesen Dingen, die du machst. Und ich hoffe, wir machen bald wieder mal einen Podcast.
Danke für deine Zeit und für die Heimatverbundenheit zur Steiermark, die du weiterhin pflegst.
Die grüne Mark.
Die grüne Mark, das grüne Herz.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.